Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Sang 1966 noch der Sänger James Brown aus voller Überzeugung. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, wie ambivalent auch heutzutage noch die Welt gestaltet und wahrgenommen wird. Denn obwohl zum Beispiel das US-amerikanische Musikmagazin Rolling Stone den Track damals als biblisch-chauvinistisch bezeichnete, so wählte es ihn dennoch auf Platz 124 der 500 besten Songs aller Zeiten. Aber was will man erwarten, wenn auch unter den ersten 100 Songs genau in diesen Rankings gerade mal 7 Frauen bzw. Bands mit weiblichen Akteurinnen zu finden sind? Was ist da los, fragt man sich. Gut, ich glaube, die Liste wurde das letzte Mal 2010 aktualisiert, aber hat sich wirklich so viel bisher geändert? Um mehr oder weniger genau dieses Thema im weitesten Sinne geht es heute in dieser Folge Ruhestörung, denn wir widmen uns dem einigen von euch vielleicht schon bekannten Schlagwort Key Change. Key Change ist eine Initiative, die talentierte, unterrepräsentierte Geschlechter mit Schulungen, Mentorings und einem Netzwerk unterstützt und bei dem auch das Reeperbahn Festival von Anfang an ordentlich mitmischt. So auch Lea Carwood, die beim Reeperbahn Festival als Projektmanagerin für Key Change arbeitet und mit der ich mich mal unter anderem über den aktuellen Status Quo, die konkrete Arbeit von Key Change und ihr Talentförderprogramm unterhalten habe und auch über die Acts, die von Key Change in diesem Jahr und überhaupt so unterstützt werden. Wie zum Beispiel auch die Musikerin Luisa, mit der ich mich ebenfalls für diese Ausgabe hier zusammengezoomt habe. Ihr hört, heute ist ordentlich was los. Das ist hier mal ein Stück zur Einstimmung von Luisa. Ich bin Leonie Möhring und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Luisa mit einem Auszug aus Come Around. Kommen wir aber erstmal zu Lea und gehen gleich mal ran an die Buletten. Im letzten Jahr kam ja eine große Studie zur Geschlechtergerechtigkeit im Musikbusiness raus, die ich hier bei Ruhestörung auch besprochen habe. Die Ergebnisse damals, ja, eher erwartbar, dennoch ziemlich ernüchternd. Es hat sich in diesem Jahr doch ganz bestimmt mittlerweile total verändert und alles ist schon viel, viel besser und fairer geworden. Oder, Lea?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, die Tendenz ist eher die gegenteilige, dass wir irgendwie jetzt in diesem Jahr große Sprünge gemacht haben. Es kommen gerade eher Zahlen zum Vorschein, die belegen, dass durch die Corona-Pandemie die Frauen noch klarer benachteiligt werden, beziehungsweise der Prozess der Gleichstellung durch die Corona-Pandemie zurückgeworfen wurde gewissermaßen. Und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Arbeit in der Musikindustrie aus. Also also dieses Jahr hat natürlich irgendwie was für die Initiative schon gewisse Entwicklungen mit sich gebracht, die auch Fortschritt signalisieren. Aber ich glaube, unsere Arbeit ist nicht weniger wichtig geworden. Das wird uns irgendwie immer klarer.
Ja, das glaube ich auch. Und dabei ist Corona natürlich keineswegs der Auslöser für diese eher fortschritthemmende Entwicklung. Die Pandemie deckte eigentlich vielmehr nur das auf, was eben tief in der Gesellschaft nach wie vor verkehrt läuft. Ich sag nur Care-Arbeit oder Gender Pay Gap. Man muss nun mal Gleichberechtigung und Corona bei Ecosia suchen zum Beispiel, da fliegen einem die Artikel, Studienergebnisse und qualitative Analysen nur so um die Ohren, alle im Großen und Ganzen mit dem gleichen Tenor, Die Frauenwelt schulterte den Löwenanteil zu einem hohen Preis. Aber nun möchte ich hier natürlich nicht den Fokus auf die Düsternis lenken, sondern vielmehr darauf, was stetig gegen diese unfaire Disbalance getan wird. Zum Beispiel eben bei Key Change. Da gab es im Juni diesen Jahres in London ein Treffen, über das mir Lea Folgendes berichtete.
Genau, wir haben im Juni in London das erste Netzwerktreffen vom Key Change Talentförderungsprogramm veranstaltet und haben uns sehr gefreut, dass wir endlich zusammenkommen konnten. Es war ja so, dass wir das eigentlich Anfang des Jahres geplant hatten und da uns aber noch nicht so wohl gefühlt haben, internationale Teilnehmerinnen in London zusammenkommen zu lassen, weil die Zahlen so hoch waren. Mittlerweile hat das Ganze ja ein bisschen eine andere Dynamik angenommen und genau das hat man auch gemerkt, dass dieses im realen Leben Zusammenkommen doch irgendwie eine andere Kraft entfaltet, vor allem wenn 76 Frauen und Nonbinäre in einem Raum sind und ja, ganz aktuelle Themen diskutieren. Also wir haben verschiedene Sessions gemacht, verschiedene Podiumsdiskussionen, jetzt, die sich gar nicht nur irgendwie um das Thema Geschlechtergerechtigkeit drehen, sondern diese Netzwerktreffen sind ja auch dazu da, die Karrieren, sage ich mal, dieser Teilnehmerinnen zu beflügeln. Aber da geht es natürlich dann auch ganz konkret um so Themen, wie man das Arbeitsumfeld sicherer gestalten kann, etc. pp. Und dann findet ganz viel Netzwerken statt. Die Teilnehmerinnen lernen sich vor allem gegenseitig kennen und es bilden sich irgendwie Freundschaften von Deutschland nach Kanada und von Schweden nach Italien. Das ist immer total schön zu sehen. Genau, und vor allem auch eben die Verbindung zwischen Musikerinnen und sogenannten Innovatorinnen, also Professionellen, die in den unterschiedlichsten Teilbereichen der Musik, aber auch der Kulturbranche arbeiten. Und daraus ergeben sich dann auch oft ganz interessante Arbeitskonstellationen. Also das sehen wir dann auch mit Freude, wenn dann gemeinsame Projekte gestartet werden durch diese Key-Change-Verbindung sozusagen.
Also ist das, was da passiert, nicht nur theoretischer Natur, sondern findet durch den besonderen Vibe, der dort herrscht, auch gleich immer wieder den Weg in die Praxis. Ich kann mir ja vorstellen, dass es irgendwie total wild sein muss, sich mal in einem solch gleichgesinnten, sicheren und produktiven Umfeld wiederzufinden. Hat man da aber dann nicht manchmal sogar Angst davor, sich in eine, naja, so schöne Blase zu manövrieren, aus der man dann eigentlich auch gar nicht mehr in die Realität zurück will?
Ich verstehe total, was du meinst. Zum Teil ist das so, ich merke das vor allem an der Reaktion der Teilnehmerin selber, dass das keine komplette Blase ist, sondern dass irgendwie diese Treffen irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Raum sind. Und das wurde uns auch viel wiedergespiegelt. Diese Erfahrung, einfach sie selbst sein zu können und in einem sehr, sehr sicheren Umfeld sich zu bewegen, war für viele total einzigartig und bewegend auch. Und das ist was wir dann manchmal selber immer wieder reflektieren müssen, dass das für manche sogar eine total neue Situation ist, die irgendwie auch mit manchmal ja mit sehr viel Gefühlen einhergeht. Ja, und dann ist natürlich auch interessant dieser internationale Austausch. Deswegen will ich auch gar nicht von einer Blase sprechen, sondern die allgemeinen Gespräche zum Thema Geschlechtergerechtigkeit sind ja auch unterschiedlich fortgeschritten in den jeweiligen Partnerländern. Ich war jetzt gerade letzte Woche in Polen bei unserem Partnerfestival und es war total interessant, sich da auszutauschen. Aber da ist natürlich, ja, ich sag mal, die Not, etwas zu verändern und der Bedarf ein ganz anderer als beispielsweise bei unseren Partnern in Kanada, wo einfach die Thematik anders fortgeschritten ist und wo andere Themen mittlerweile im Vordergrund stehen und ist sozusagen über das Thema Geschlecht hinausgeht. Das ist irgendwie ganz interessant und, glaube ich, auch ganz wertvoll an dem Projekt oder an diesem internationalen Austausch.
Das ist sicherlich auch wirklich nicht schlecht. Also neben der Offenheit den eigenen Problemen und Themen gegenüber auch zu erfahren, wie es anderen, auch in anderen Ländern geht und sich seiner eventuell dann doch hiesigen, vorherrschenden Privilegien, allem berechtigten Unmut zum Trotz auch immer wieder mal bewusst zu werden. Wenn man sich nun aber ja so viel mit diesem Thema beschäftigt wie Lea zum Beispiel, läuft man da nicht auch ein Stück weit Gefahr, alles und jede Situation mit der, naja, ich nenne es mal Keychange-Brille zu sehen? Wie ist das bei Lea im Privat zum Beispiel? Kann sie da auch mal abschalten oder rollen Oma und Onkel schon mit den Augen, wenn die Kaffeetischunterhaltung in Richtung Gleichberechtigung geht?
Ich kann das in gewisser Weise schon abstellen, weil mir auch klar ist, dass auch da irgendwie die Diskussion um das Thema Gleichstellung allgemein ganz unterschiedlich weit ist. Ich finde es dann immer noch auch erschreckend, wenn man irgendwie mal auch so ganz anderen beruflichen Realitäten hört. ja, was da dann teilweise noch an Klischees und Rollenbildern kursiert, wo ich mich dann auch manchmal irgendwie zurücklehnen kann und sagen kann, okay, also es ist schlimm in der Musik, aber es ist auch irgendwo ein sehr präsentes und viel debattiertes Thema. Und wir fangen da nicht an ganz anderen Stellen an. Also das ist so ein bisschen das, was mich dann manchmal auch sozusagen wieder in so eine Realität zurückholt, wenn ich mich da mal im Freundeskreis oder so zu austausche. Aber ich ertappe mich dann doch auch dabei, wie ich irgendwie manchmal, also gerade wenn es irgendwie jetzt eine Musiksendung ist oder so, doch genauer hinhöre und irgendwie Stift und Zettel raushole und tatsächlich eine Strichliste führe, so, weil es mich einfach interessiert, nicht weil ich da jetzt irgendwie total pedantisch bin mit sowas. Aber ja, also ich meine, das hat natürlich einen Einfluss. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto sehr reflektiert man ja auch seine eigenen Entscheidungen irgendwie, zu welchen Festivals man geht. Und ja, wie viele Konzerte höre ich mir eigentlich an dieses Jahr? Wie viele Acts davon sind weiblich? Wie viele davon sind männlich? Sich da selber zu überprüfen, ist irgendwie auch ganz interessant tatsächlich, ja.
Auf jeden Fall. Und ich sag mal, wenn euch dieses Thema in irgendeiner Art und Weise umtreibt, seid ihr beim Reeperbahn-Festival zum Beispiel schon mal eigentlich ganz gut aufgehoben. Warum?
Genau, das Musikprogramm war im letzten Jahr schon genau 50-50 ausgeglichen. Das heißt, das Reeperbahn-Festival selbst ist, wir sind ja noch nicht durch mit dem Buchungsprozess, deswegen kann ich hier jetzt noch nichts verkünden, aber sind uns sehr sicher, dass wir unser gestecktes Ziel dann dieses Jahr auch in allen Programmbereichen erreichen. Ja.
Eine der unzähligen Künstlerinnen, die in diesem Jahr zwischen dem 21. und 24. September auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg auftreten wird, Billie Nomad mit einem Auszug aus ihrem Song No. Neben erlesenen KünstlerInnen, die diesmal dabei sein werden, wird auch Keychange wieder so einiges vor Ort präsentieren. Lea verriet mir schon mal, was dabei so im Mittelpunkt stehen wird.
Genau, der Fokus liegt zum einen auf dem Talentförderungsprogramm, weil alle internationalen Talente während des Reeperbahn-Festivals zusammenkommen und auch dort wieder ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Förderprogramm erhalten, was aber genau dann exklusiv sozusagen ist. Und teilweise eben auch Auftrittsmöglichkeiten oder Möglichkeiten, auf der Konferenz zu sprechen. Und der zweite Teil sind unsere Erhebungen zum Thema Musikkonsum. Also wir machen eine KonsumentInnenbefragung und beleuchten nochmal die Angebotsseite, beziehungsweise schauen, inwiefern spielt die Ausgewogenheit von Musikangeboten eine Rolle für den allgemeinen Musikkonsumenten. Genau, und das werden wir beim Reeperbahn Festival vorstellen und dann sicher auch breit diskutieren. Eine dritte Sache, die dieses Jahr besonders im Fokus stehen wird, ist die Key Change Pledge, also die Absichtserklärung. Wir haben ja vor geraumer Zeit in den Raum gestellt, 50-50 bis 22. Das heißt, die gesetzten Ziele sind dieses Jahr auf der Zielgeraden. Und das, genau, da wird es einen Status quo geben, aber auch Gespräche, wie man diese Absichtserklärung in Zukunft weitergestaltet und weiterführt und was es noch zu tun gilt. Ja.
Wir hören, ausgeruht wird sie hier scheinbar nicht gerade. Was mich dann aber dennoch mal etwas konkreter interessiert, ist das Talentförderprogramm. Bewirbt man sich dafür oder wie funktioniert das?
Ja, das ist so, dass von unseren, also all unsere Länderpartner, jeweils 3 Musikerinnen und 3 Innovatorinnen auswählen, die dann in so einer Art, also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Austauschprogramm, sage ich manchmal, die dann entsendet werden und ausgewählt werden von unseren internationalen Partnerfestivals und andersherum. Und dann fahren sozusagen kleinere, gemischte, ausgewählte Gruppen zu unseren Partnerfestivals und erhalten da Auftrittsmöglichkeiten und ein Workshop-Programm. Unterjährig gibt es eben diese 2 Möglichkeiten, in der gesamten Gruppe zusammenzukommen und in den Austausch mit allen Talenten zu gehen. Den gibt's da in Persona und dann unterjährig auch online kontinuierlich. Was wir auch machen, ist, dass wir ein Mentoring-Programm haben. Das heißt, unsere Teilnehmerinnen werden mit Mentorinnen aus der Musikindustrie vernetzt, um so ein bisschen sich darüber auszutauschen, wo steht man gerade, was sind mögliche nächste Schritte und überhaupt mal mit jemandem über seine Karriere zu sprechen, der irgendwie nicht Familie ist oder Kollege oder eine Kollegin. Genau, und ja, das ist eigentlich das, was so während des Jahres passiert.
So, und wenn man das dann geschafft hat, wird man vernetzt, gefördert, unterstützt und das alles nachhaltig und langfristig. Was würde denn Lea jetzt aber zum Beispiel Männern entgegnen, die sagen, ey, Moment mal, das ist doch total unfair. Alle nicht cis-männlichen Personen können sich da, sobald sie aufgenommen werden, in ihrer Karriere unterstützen lassen. Und wir, die armen Männer, müssen alles aus eigener Kraft schaffen.
Es gibt für Frauen, und da kann ich dann irgendwie nur auf unsere Studienergebnisse aus dem letzten Jahr verweisen, es gibt in der Musikbranche für Frauen einfach erheblich mehr Hürden. Und das ist vor allem dieser Netzwerkgedanke sehr, sehr wichtig, weil wir auch gesehen haben in der Studie, dass gerade in der Musik doch sehr, sehr viele Geschäfte irgendwie von Männern, für Männer, unter Männern gemacht werden. Und das sehr schwierig ist für Frauen, in diese Netzwerke vorzudringen. Und von daher, also es gibt ausreichend Chancen, würde ich sagen. Und natürlich ist irgendwie das Endziel, dass wir alle an einem Tisch sitzen. Und es ist überhaupt nicht so, dass wir irgendwie Männer von irgendwas ausschließen wollen. Und wir laden auch irgendwie gerne dazu ein, mit uns zu kollaborieren. Aber genau.
Mic drop, hätte ich jetzt fast gesagt. Und wenn wir jetzt hier aber schon so viel über Gleichberechtigung und so weiter sprechen, wie sieht es denn eigentlich hinter den Kulissen des Reeperbahn-Festivals selbst aus? Ich meine, Key Change nach außen zu transportieren ist eine tolle Sache, Aber selbst bei sich firmenstrukturell auch darauf zu achten, oftmals ja eine andere. Aber eben nicht immer.
Ja, auf jeden Fall. Also das Schöne ist, wir sind eine Überzahl im Team an Frauen. Aber gerade jetzt, was den Nachwuchs angeht, habe ich fast das Gefühl, wir haben sogar gezielt darauf geachtet, mal wieder mehr Boys mit ins Boot zu holen. Aber was ich schön zu sehen finde, ist, dass auch gerade auf der Ebene die Kollegen total das Thema im Kopf haben. Also man kriegt das ja manchmal hier auch einfach nur so mit, wenn dann irgendwie unsere Systeme an irgendeiner Stelle eben nur die binären Geschlechter zulassen, dass das dann kommentiert wird und weitergegeben wird, dass das doch bitte zu ändern ist. Genau, und ich habe jetzt zum Beispiel ganz konkret bei mir im Projekt auch einen neuen Kollegen, der bei uns seine Ausbildung anfängt und an dem Thema arbeitet. Also das wird hier, glaube ich, irgendwie ist es zum Glück sehr natürlich bei den meisten im Arbeitsprozess irgendwie und im Kopf verankert. Ja.
Das klingt doch echt gut. Und gut klingen ist ein hervorragendes Stichwort, denn das tun auch die Künstlerinnen, die in diesem Jahr von KeyChange ausgewählt wurden, auf dem Reeperbahn-Festival zu spielen. Ich stelle mal vor, gemeinsam mit Lea. Nummer 1.
Oh, sing to me, sweet.
Aus Irland, die wahnsinnige Schritte macht aktuell, also dieses Jahr schon in den USA bei der South by Southwest gespielt hat und gerade für Womix bestätigt wurde. Also ein sehr interessanter Folk-Act, was auch gar nicht so häufig vorkommt in unserem Festivalprogramm. Also dann haben wir Anna Bassi, das ist eine italienisch-nigerianische Musikerin, die wunderbaren New Soul präsentieren wird.
Heyo!
Darüber hinaus dabei
Imogen aus Großbritannien. Das sind ja sowieso oft die vielversprechenden Acts oder was aus Großbritannien kommt, ist oft sehr sehenswert, finde ich. Genau. Und Cham Leon aus Norwegen, auch ein ganz interessanter Alternative Electronic Act. Genau, ja.
Say you'll never run from me. You're addicted to the chase. So how come you ain't running free? Mark your territory another place. I guess you have become a long shot. A trigger that I never pulled. This is all that I got. It's all of mine enough.
Das sind die vier KünstlerInnen, die von Key Change auf dem Reeperbahn-Festival spielen werden. Und eine Musikerin, die 2017 bereits mehrere Male auf dem großen Clubfestival in Hamburg gespielt hat und mittlerweile auch zum Key Change Roster gehört, ist die in Hamburg lebende Musikerin Luisa, von der ich ja eingangs schon mal gesprochen habe. Sie veröffentlicht 20-jährig bereits 2012 ihr Debütalbum One Youth Ago und zieht damit schon einige Aufmerksamkeit auf sich.
I was woken by some animals noise. Noticed my own carefully singing voice. I heard the trumpet from somewhere. All these moments we could share. I was running down the empty streets, led by my own naked feet.
Nighthawks aus Luisas mittlerweile 10 Jahre altem Debütalbum. Und wie gesagt, habe ich mich auch mit ihr vor ein paar Tagen zusammengesetzt und gesprochen und sie unter anderem mal gefragt, wie sie überhaupt zu Key Change gekommen ist.
Also ich habe von Key Change schon vor ein paar Jahren erfahren und fand das irgendwie eine super, super coole Initiative. Hatte mich dann auch, glaube ich, einmal schon 2017 beworben. Aber ich glaube, da war so für mich auch noch ein bisschen das vielleicht Mindset oder Erfahrung, warum Key Change so wichtig ist, vielleicht noch nicht so ausgeprägt wie durch die Erfahrung, die dann in den Jahren danach kam. 2017 hat das nicht mit der Bewerbung geklappt und dann habe ich mich 2021, jetzt zum letzten November nochmal neu beworben und bin jetzt Teil von der 2022-Kohorte.
Genau. Doch wie es Luisa gerade schon selbst anriss, musste da erst einiges passieren und die ein oder andere prägende, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht ganz so prickelnde Erfahrung gemacht werden, um jetzt dazustehen, wo sie jetzt steht. Eine Sache zum Beispiel, die mir bei meinen Vorbereitung auf unser Gespräch sofort ins Auge stach, ist der Umstand, dass Luisa im Teenageralter doch tatsächlich mehrere Monate auf einem australischen Mädcheninternat verbracht hat. Was war denn da bitte los?
Ja, genau. Es war ein Mädcheninternat in Sydney und es war halt so in der Zeit, wo man so als Teenagerin immer mal schaut, ob man irgendwelche Auslandserfahrungen schon machen kann. Und dann hat es mich dahin verfrachtet. Und es war für mich auf jeden Fall ein guter Kulturschock, weil ja, wenn man so 16 oder so ist, ist man ja vielleicht eher gerade so in einer Phase, wo man sich von vielen Sachen frei machen will. Und ich hatte auch in der Zeit zu Hause schon angefangen, in einer Band zu singen und so weiter. Und dann saß ich da plötzlich in einem Mädcheninternat mit krassen Uniformen und relativ strengen Regeln und 19 Uhr Schicht im Schacht, Tür zu und so weiter. Aber es war auch die Zeit tatsächlich, wo ich dann so mit eigenen Songs angefangen habe, so mich so selber auszudrücken und auch irgendwie wahrscheinlich diese manchmal Isolation und Einsamkeit, die ich da manchmal auch empfunden hatte, so auch wieder so ein bisschen verwenden konnte, um vielleicht zur Musik nochmal näher zu kommen.
Ja, es gibt ja selten Sachen im Leben, die so für überhaupt rein gar nichts gut waren, ne? Also gibt es natürlich, aber oft findet man, gerade im Nachhinein betrachtet, ja doch noch irgendeinen Sinn oder positiven Aspekt von Erlebnissen. Nun stelle ich mir so ein Internat ja wirklich sehr schwierig vor. Ich meine gut, durch die Fernsehserie Schloss Einstein damals wollten gefühlt alle plötzlich aufs Internat, weil das so viel Freiheit und Selbstständigkeit verhieß. Aber wenn ich Schuluniform, komplett homogenes Geschlechtsbild und rigide Zeitpläne höre, gruselt es mich doch eher. Wie hat Luisa denn die Zeit empfunden?
Es hatte so beide Aspekte auf jeden Fall. Also zum einen eben, dass man eben so mit in einem Schlafzimmer mit 6 anderen Mädchen gepackt war, so, und halt auch sehr strenge Housemistresses, die dann sozusagen kamen und einen morgens rausjagten und abends eben auch, wenn man da noch getuschelt hat, sofort kam. Also schon sehr einengt. Und dann halt auch, wie gesagt, da war nichts mit irgendwie schön ausgehen und mal am Wochenende unterwegs sein. Die haben natürlich dann irgendwie so sehr drauf geguckt, dass man ja, immer schön rechtzeitig im Haus ist. Also das war komisch. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch Australien und es war Sydney. Und dann, wenn man eben vielleicht mal die Gastfamilie dann kam und die haben eben weiter draußen gewohnt, dann ja, hat man eben tolle Ausflüge gemacht. Und insgesamt war es halt auch eine super bereichernde Erfahrung. Es war auch total gut, mal eine andere Realität kennenzulernen und vielleicht auch ja, so auch an ganz, ganz andere Leute und ganz andere Perspektiven. Insofern hat es sowohl diese Befremdung als auch die ja, Inspiration gegeben, auf jeden Fall.
Und doch kann ich mir vorstellen, dass es nach der Rückkehr nach Deutschland doch ein ziemlich befreiendes, wenngleich auch seltsames Gefühl gewesen sein muss, oder?
Ja, es war natürlich irgendwie total schön, dann auch wieder zurückzukommen, aber halt auch, man verändert sich natürlich auch ein bisschen dann in so einer Zeit. Und ich habe dann auch ja, irgendwie dann auch mich erstmal wieder da zurück zu Hause wieder einfühlen oder einfinden müssen. Und natürlich dadurch, dass ich irgendwie dann so relativ lange ja, immer nur Englisch gesprochen hatte, Englisch geträumt und auch irgendwie in Englisch dann geschrieben und Hausaufgaben gemacht und was hatte ich alles, war das auch eine, ja, was ich dann total vermisst habe, irgendwie so wie so eine neue Identität, die man so ein bisschen woanders aufgebaut hatte. Und ich glaube, wahrscheinlich habe ich deswegen auch dann angefangen, immer so auf Englisch weiter oder habe immer auf Englisch weitergeschrieben, weil das irgendwie für mich so das ganz gut passte. I wish I had a vision.
Aus ihrem zweiten Album Never Own, einen Auszug aus dem schönen Stück Vision. Eine Vision, die ja auch Keychange verfolgt, ist das Vernetzen und gegenseitige Empowern von Frauen und Menschen unterrepräsentierter Geschlechtsidentitäten, was auf solchen Treffen wie in London zum Beispiel ja super funktioniert, aber ansonsten im Alltag mitunter kurioserweise ja noch total schwierig scheint. Noch lange gibt es kein durchweg bestärkendes Miteinander von KollegInnen untereinander oder auch im FreundInnenkreis treffen manchmal so viele Befindlichkeiten oder falsche Ängste aufeinander, dass die mögliche stärkende Offenheit auf der Strecke bleibt. Auch in so einem Raum wie einem Mädcheninternat könnte man meinen, dass da die Leidensgenossinnen sich irgendwie miteinander verschwestern und sich empowern könnten. Aber naja, wie gesagt, so einfach klappt das dann leider nicht.
Ja, also es ist interessant, weil ich halt quasi in der, also in sozusagen in meiner, wo ich aufgewachsen bin in Deutschland, irgendwie eine Zeit lang das überhaupt nicht eine Rolle für mich gespielt hat. Also ich hatte irgendwie viele Kumpels und viele männliche Kumpels und Freunde in der Zeit mit so 16, 17 und habe halt auch in einer Band gespielt mit Jungs und es war eigentlich, hatte ich so das Gefühl, das spielt gar keine Rolle. Und dann, als ich auf diesem Mädcheninternat war, hatte ich dann auch schon das Gefühl, ey, da gibt's schon so vielleicht anerzogene so, ja, Verhaltensmuster, mit denen ich mich jetzt nicht so identifizieren kann von den Internat-Girls. So. Und das ist natürlich dann aber auch irgendwie so, gerade im Teenage-Alter, wo sich noch ziemlich viel zurechtrüttelt und wo es natürlich dann auch der Kontext ist. Also es war ja jetzt keine empowernde Gruppe, so wie Keychange, sondern es war wirklich ein Internat mit starken Regeln und mit auch einem Dresscode und mit auch, you have to be a nice girl. Also schon auch so ein bisschen interessante ja, schon Geschlechterrollen so, aber trotzdem hat die Schule ja schon auch so die so natürlich auch das Ziel einer guten Bildung für Mädchen und Frauen, was halt in Australien meistens wirklich nur mit Private School Systems realisiert wird, weil die Public Schools anscheinend von der Qualität einfach nicht das bieten können. Und insofern, ja, die Mädchen, mit denen ich damals auf der Schule war, sind jetzt wahrscheinlich durch diese Bildung irgendwie empowered worden und ja, machen ihren Beruf. Aber in der Zeit war es auf jeden Fall nicht, dass ich mich da jetzt wegen meinem identifizierten Geschlecht irgendwie krass empowered gefühlt habe. Und das ist natürlich anders, wenn man dann professioneller arbeitet auf einer Ebene und in einem Bereich arbeitet, wo man Missstände dann feststellt, die darüber hinausgehen, dass man viele Kumpels und viele nette Männer in seinem Freundeskreis hat, sondern eigentlich eher um Chancengleichheit und ökonomische Gleichstellung geht.
Definitiv. Aber um erstmal dahin zu kommen, in diese professionelle Ebene, muss man sich mit einem Thema ja erstmal überhaupt auseinandersetzen. Und das war bei Luisa eben die Musik. Und der war sie schon sehr früh zugetan.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich ja irgendwie schon mit 14, glaube ich, 13, 14 angefangen, in irgendwie so einer Band zu singen. Und dann kam aber irgendwie das eigene Songschreiben eben in dieser Australienzeit. Und dann so ab 17 war ich eigentlich auch mit eigenen Songs so auf der Bühne und bin auch ab 19 eigentlich dann so direkt nach dem Abi damit losgetourt.
Das ging dann aber recht zackig. Und erinnert sie sich aber vielleicht auch noch an ihren allerersten Song, worum es da vielleicht ging oder zumindest wie der hieß?
Mein erster Song war irgendwie über das Gefühl, dass es hieß Waiting for Yesterday. Und es ging um das Gefühl, dass man eben für was wartet, auf was wartet, was schon längst vorbei ist. Also sehr, sehr nostalgische Anlagen auf jeden Fall.
Tja, wie das halt so ist, wenn man in diesem Alter ist. Gefühlt wiegt da alles doppelt so schwer, ist dreimal so tiefgründig und wahnsinnig theatralisch zu wählen. Aber dennoch irgendwie echt, man fühlt's halt einfach so. Ich wette, ich habe auch noch irgendwo Gedichte rumzuliegen aus dieser Zeit, die ähnlich pathetische Titel tragen wie Waiting for Yesterday. Aber auch dieser Zeit entwächst man glücklicherweise irgendwann und wirft sich in die echte Welt. Luisa zieht damals nicht nur aus Hessen nach Hamburg, sondern verbringt auch einige Zeit in Italien. Was gab es denn da zu tun?
Ich habe eine Zeit lang in Italien gearbeitet, weil ich habe, nachdem ich, also bin dann nach Hamburg gezogen und habe auch ein Studium gemacht, französische und italienische Literatur, und habe dann in Italien einfach ein bisschen mein Italienisch gepimpt und gearbeitet. Und es war auch so eine Anfang 20, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, wo geht's jetzt eigentlich hin? Weil ich habe schon immer sehr viel getourt und Musik gemacht und es hat sich eigentlich immer voll gut angefühlt. Aber war jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich das für immer hauptberuflich oder sowas mache. Und man guckt dann so ein bisschen und wohnt noch mal hier und wohnt noch mal da. Aber ich habe auch in Italien dann tatsächlich in Rom mit einem Produzenten später noch eine EP aufgenommen. Und mit dem gleichen italienischen Produzenten waren wir auch in London, weil er da eine Zeit lang gewohnt hatte und hatte das erste Album da aufgenommen. Das heißt, es gab immer irgendwie italienische Kreative, mit denen ich mich dann auch so ein bisschen verbunden habe.
Aber die Sprache kam für dich so als musikalische Sprache nicht in Frage?
Ich habe einen Song auf Italienisch auf dem Album Never Own, also auf dem, das vor New Woman kam, ist der letzte Song auf dem Album, genau. Aber sonst habe ich es noch nicht so oft verwendet. Ich habe auch 2, 3 französische Songs, die auf den vorigen Platten sind, aber ja, muss ich mal wieder gucken, ob mal wieder ich mal wieder auf den Sprachen schreibe. Ja.
Und von dieser Zeit zeugt zum Beispiel auch der Song All'Inizio aus ihrem zweiten, 2015 erschienenen Album Never Own.
In un mondo strano, ancora più strano senza di te.
Steht ihr auch als musikalische Sprache, finde ich. Nun haben wir erfahren, dass sich Luisa ja ziemlich früh, schnell und recht beherzt ins Musikbusiness gestürzt hat. Gab es denn für sie aber jemals irgendwelche, ich nenne es jetzt mal nicht Vorbilder, sondern Identifikationsfiguren, an denen sie sich orientieren konnte?
Also ich hatte ich habe das auch wirklich damals vielleicht noch gar nicht so realisiert, dass mir vielleicht manchmal die Rollenvorbilder fehlen. Also ich habe einfach immer die Musik gehört natürlich, die mir voll gefallen hat, und irgendwie hatte ich natürlich auch Künstlerinnen, die ich ganz toll war. Das war irgendwie, als ich jetzt so angefangen hatte, Musik zu machen, gab es so eine so Freak-Folk-Künstlerin, die heißt Joanna Newsom aus Amerika, die ich richtig toll fand und irgendwie super inspirierend. Ich fand auch Beach House immer total toll und die Sängerin von Beach House. Und also es gab immer schon so Sängerin oder Produzentin, Musikerin, die ich mega gut fand. Aber ich glaube, dass es vielleicht sinnvoll ist, ein Rollenvorbild zu haben, ist mir erst dann später ein bisschen aufgefallen, als ich gemerkt habe, es fällt mir schwer, ein berufliches Rollenvorbild zu sehen oder zu sehen, da ist jemand in meinem Umfeld, an die ich mich wenden kann, die auch als Musikerin arbeitet oder die auch das kennt, irgendwie auf Festivals zu spielen oder in kleinen Clubs zu spielen. Und manchmal habe ich mich damit unglaublich allein gefühlt und es sind unglaublich viel Zweifel entstanden. Wahrscheinlich einfach auch, weil ja ich mich manchmal halt so ein bisschen zwischen den Welten gefühlt habe und mir so ein bisschen ein Rollenvorbild gefehlt hat, was so lebensnah mir vielleicht auch sagt, ja, weißt du, wenn das so ist, dann kannst du auch mal vielleicht dies und jenes machen. Und also eigentlich fast eher wie eine Mentorin oder so. Und sonst, glaube ich, ja, Musikerin habe ich dann auch so Grimes irgendwie eine Zeit lang ziemlich faszinierend gefunden, weil sie einfach so eine der ersten Produzentin war, die so auf der Bühne alles live oder zumindest in meinem Verständnis, gab es natürlich schon viele andere Produzentinnen, aber die erste, die ich so richtig wahrgenommen hatte, die mit feministischen Themen und mit eigenen Produktionen so auf die Bühne geht und das so ein ganz eigenes Setup hat und so. Also so solche Momente gab es dann auch schon, aber wie gesagt, so klares Rollenvorbild eigentlich nicht.
Na, und das kann schon von Vorteil sein, weil dann vielleicht auch schneller ein Gefühl dafür, ja, entsteht, was man sich zum Beispiel auch einfach mal nicht gefallen lassen muss. Luisa hat es ja vorhin schon mal erwähnt, gerade durch ihre Erlebnisse im Prozess ihrer bisherigen Musikkarriere bemerkte sie erstmal, dass es sowas wie Key Change dringend braucht, was ja jetzt nicht unbedingt für die besten Erfahrungen entspricht. Was waren das denn für welche?
Also für mich war eine zentrale Erfahrung, dass ich mit mehreren Produzenten sozusagen gearbeitet hatte, wo ich wieder und wieder die Erfahrung gemacht habe, dass man nicht auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann. Und es gibt ja schon so Momente, wo man eine klare Vision hat für die eigene Arbeit und eigentlich weiß, was man möchte, aber die Kommunikation einfach im Raum so ist, dass diese Ideen nicht ernst genommen werden. Und auch dann gab es eine Zeit, wo ich versucht habe, eine Band wirklich zu formen und hatte wirklich auch da das Gefühl, es war super schwer, in so einem sehr, sehr männlichen Netzwerk eigentlich die Kontakte zu finden, die ich brauchte. Und das ist mir auch wirklich auch diese beiden Komponenten oder die beiden Erfahrungen kamen eben erst in der Zeit, wo ich schon ein bisschen Musik gemacht hatte und sozusagen dieser erste Moment, dass man so losrennt voller Euphorie und man arbeitet mit den Kumpels und ja, so, das ist irgendwie alles so natürlich gegeben. Und dann merkt man aber, okay, jetzt hat man ein Label, da ist auch ein bisschen mehr Druck dahinter, dann so versuchst du auch deine Sachen zeitnah irgendwie zu erledigen und zu produzieren und so weiter. Und dann genau mit einem eher professionelleren Setting dann zu merken, krass, das ist halt eine Arbeitswelt, die wirklich gefühlt zu 90% aus Dudes bestehen, die halt auch sozusagen untereinander netzwerken, die untereinander auch ein sehr sicheres Gefühl haben. Und ich so oft vor die Wand gerannt bin, weil ich das Gefühl hatte, so ich mit sehr viel Arroganz und sehr viel Hierarchie so konfrontiert zu sein in Situationen, wo es nicht wo ich es wirklich nicht brauchen konnte und wo es auch überflüssig war. Und es beileibe nicht so, dass alle Produzenten so sind, alle männlichen. Es gibt auch natürlich ganz tolle und ganz, ganz viele Leute, wo man wirklich nicht merkt, dass man jetzt eine Frau ist, man ein Mann ist. Das Gender spielt irgendwie keine Rolle im Raum gerade so gefühlt. Aber doch das Gefühl auch, man guckt sich die Zahlen an, auf der professionellen Ebene ist es einfach das ökonomische Ungleichgewicht so krass, dass man immer wieder so hohe Zweifel hat. Also je länger man das macht, dass man das Gefühl hat, macht man das jetzt wirklich noch weiter, weil auf den Festivals kommt man wahrscheinlich eh nicht hin, hat man das Gefühl, da spielen dann auch irgendwie 80% Männerbands, oder man sieht, dass der Gender Pay Gap bei 25% liegt, oder man sieht, dass irgendwie aus 1000 tollen Songs zwischen 2012, 2021 3% Produzentinnen dabei sind. Also es sind so ganz viele Realitäten, die einen dann doch sehr umtreiben und wo man auch so denkt, wie kann das sein? Wir haben 2022. So.
Tja, true. Und diesen Erfahrungen ergab sich Luisa aber glücklicherweise nicht, sondern formte einen ganz neuen eigenen Anspruch an sich selbst und an die Leute, mit denen sie künftig zusammenarbeiten wollte.
Genau, also dieses Gefühl von Ohnmacht, das war auf jeden Fall da. Es war nicht auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, hey, I'm a new woman, ich gehe jetzt hier irgendwie, mir ist das alles wurscht und ich lasse das nicht so an mich ran, sondern es gab wirklich Momente, wo ich echt das Gefühl habe, dass ich mich sehr ohnmächtig fühle und auch sehr orientierungslos. Und dann aber eben auch so das Gefühl hatte, okay, dann muss ich das halt noch mehr selber machen mit der Musikproduktion. Anscheinend ist das für mich der Weg, also je mehr ich über Produktion zum Beispiel weiß oder Songwriting, je mehr ich selber mitbringe, desto mehr Power habe ich. Also nach dem Motto, the more you know, the more powerful you are. Und das stimmt halt da irgendwie auch. Und ich glaube, das hat mich dann schon weitergebracht, dass ich die Sachen, dass ich mich noch weniger abhängig mache und dann aber eben auch im nächsten Schritt eigentlich versuche, neue Netzwerke zu suchen und mich anzuschließen. Ja.
Titelgebende Track ihres aktuellen Albums New Woman, was ja auch schon wieder fast nach einer Ansage klingt. Was bedeutet ihr denn dieser Song bzw. dieser Titel?
New Woman bedeutet für mich eigentlich so, aus einer sehr schwierigen Phase rauszukommen und das Gefühl von Empowerment und auch vielleicht eine Art von Lebensverbundenheit wiederzufinden. Also wirklich auch zu fühlen, dass eben Zweifel und vielleicht verinnerlichte Stereotypen, die man über sich selber denkt, einen manchmal zurückhalten, dass bestimmte Käfige entstanden sind, die man immer wieder spürt, und dann aber zu sagen, wie es ja in dem Song heißt, so den Mut zu haben, so change, breaking my cage, making mistakes, also den Mut zu haben, diese Veränderungen zu leben und halt auch sozusagen, ich mache eben auch Fehler und das gehört auch dazu zu diesem Prozess und es gibt immer wieder Zweifel, aber ich darf mir den Raum nehmen und die Bühne nehmen und das ist hoffentlich ein Gefühl, was der Song vermittelt, was jetzt nicht nur auf die Musikbranche zutrifft, sondern natürlich auf andere Branchen und für andere Personen, die sich als weiblich identifizieren und für Frauen und das ist so für mich eigentlich New Woman.
Also kann man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die Aufnahmen zum Album schon ein Stück weit besser als die Erfahrungen zuvor waren und das Händchen für ein Produzentin glücklicher war?
Das war tatsächlich das Album, wo ich diese ganzen Erfahrungen gemacht hatte davor. Das heißt, ich glaube, viel im Schreibprozess ging halt eben auch. Also der Song Burnout ist auch auf dem Album. Und Deep Sea State of Mind, wo es eben auch darum geht, sich eigentlich nur abschotten zu wollen. Also schon auch so, hat auch so seine Tiefen und erzählt eigentlich auch die Geschichte immer von diesen dunkleren Phasen wieder ans Licht zu kraxeln. Und es war aber dann so, dass ich halt, glaube ich, ab dem Punkt, wo ich dann sehr, sehr viel selber gemacht habe in der Produktion auch, mich irgendwie auch sicherer gefühlt habe mit meinem Material und dann auch wieder so ein bisschen die Fühle ausgestreckt habe und dann zum Glück das glückliche Händchen, wie du gerade gesagt hattest, dann doch noch hatte, weil ich dann Tobi Siebert kennengelernt habe, der in Berlin das Studio hat, in Kreuzberg, und der wirklich jemand ist, der sehr auf Augenhöhe mit einem arbeitet und es sehr versucht, so zu gestalten, dass man super glücklich ist, der nicht kommt und sagt, ach, das ist das, was du sagst, ist irgendwie gut, aber meine Idee ist besser, und also so dieses Hierarchiegefühl, das ist er halt gar nicht. Und er hat auch gesagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir assistieren, das zu realisieren, was du möchtest? Und das ist halt für mich ein tolles Beispiel, wie man eben ganz, ganz cool zusammenarbeiten kann, ohne dass es jetzt so ein so ein Gehabe von oben herab geben muss.
Und das gilt auch für das Netzwerk von KeyChange, bei dem Luisa nun seit neuestem Teil sein kann und darüber hörbar glücklich ist.
Ich finde, KeyChange ist halt einfach eine unglaubliche Unterstützung, mental, finanziell und auch einfach von den neuen Ressourcen, die man sozusagen aufbaut dadurch. Und das gestaltet sich wirklich aus ganz verschiedenen Aspekten. Also einmal habe ich jetzt eine Mentorin, die eine Produzentin ist aus London, die ist ungefähr 50 und macht das schon vor lange. Und wir haben regelmäßig Meetings und sie ist super, sie hilft mir super doll in Fragen und professionellem Rat und technische Fragen und so weiter. Und man hat eine Ansprechperson, die halt wirklich davon als Produzentin lebt und einfach eine Mentorin, wie man sie vorher nicht hatte. Und das hat eben zum Beispiel KeyChange für mich ausgesucht und bereitgestellt, nachdem ich meine Präferenzen angegeben habe. Also das ist ein total wichtiger Punkt. Dann natürlich, dass sie jetzt dieses Networking viel leichter machen. Wir hatten jetzt gerade in London ein ganz tolles Meeting, wo wir 3 Tage mit allen 75 Frauen und Gender Minorities aus der ganzen Welt von der 2022-Kohorte zusammengekommen sind. Es sind ja insgesamt 12 Länder, die mitmachen. Und wir haben uns halt untereinander vernetzt. Das sind eben Bookerinnen aus anderen Ländern, aber auch Musikerinnen aus anderen Ländern, mit denen man zusammen vielleicht kollaborieren kann. Und da wurden aber auch tolle Panels irgendwie bereitgestellt und Vorträge. Und das ist einfach ein Gefühl von Kollektivität und Zusammenhalt, den ich vorher tatsächlich so noch gar nicht kannte. Und der sehr inspirierend und sehr viel Mut macht einfach. Also auch das, da die mentale Unterstützung und dann sozusagen die finanzielle oder von anderen Ressourcen. Ist natürlich, dass man auch ein internationales Festival über KeyChange bekommt. Bei mir ist das Iceland Airwaves im November. Und das heißt, und die unterstützen eben dann auch die Reisekosten und alles und eben auch die Travelkosten nach London. Also sie sind es ist ein maßgeschneidertes Programm, das einen einfach sozusagen ermutigt, auch dran zu bleiben an der Sache, sich aber auch neu zu vernetzen und auch mit Personen, die einfach ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und war bisher eine sehr, sehr, sehr glückliche Zeit und sehr, sehr inspirierend. Also glaube ich, gerade in der Zeit, wo man es schon ein bisschen macht mit der Musik und sich dann überlegt, ach, hält man das immer alles so aus, ist das halt wirklich ganz toll. Deswegen kann ich das sehr empfehlen, sich da zu bewerben.
Und wenn man jetzt keine Musikerin ist, aber dennoch gerade nach der vergangenen Stunde hier in diesem Podcast vielleicht denkt, Das finde ich irgendwie alles voll gut. Ich wäre auch gern dabei oder ich möchte selbst auch irgendwie Key Change unterstützen. Für die hat Lea nochmal ein paar hilfreiche Tipps, oder? Wie geht das?
Ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Frage. Tatsächlich haben wir das Gefühl, dass es für jeden einen Ansatzpunkt gibt. Natürlich, wenn man Musikerin ist oder in der Musikbranche arbeitet, kann man sehr viel intensiver in Kontakt treten, indem man eben Teil des Förderprogramms wird oder als Organisation diese Key Change Absichtserklärung, die Key Change Pledge unterzeichnet. Wenn man als Einzelperson kann man aber auch Organisationen nominieren auf unserer Webseite, von denen man denkt, sie sollten mal von Key Change hören. Die werden dann von uns angeschrieben. Natürlich irgendwie also die Nachricht weiter verbreiten. Also spread the word, sprecht mit anderen drüber. Und ja, schaut gerne mal auf der Website vorbei, welche Festivals Key Change so unterstützen. Und ja, ich finde, also das, was wir im Gespräch auch schon hatten, dieses sich selber mal zu reflektieren und zu schauen, wie konsumiere ich so, was konsumiere ich so und mit Freunden drüber sprechen und sich austauschen, damit tut man auch schon viel.
Genau. Und das muss man dann aber auch nicht immer nur mit Leidensgenossinnen, bei denen man ja sehr wahrscheinlich offene Türen einrennt, tun, sondern auch mal mit Männern. Schließlich geht das Thema uns alle etwas an. Macht Luisa das beispielsweise auch schon ab und an?
Ja, das ist auf jeden Fall nicht unerheblich. Ich mache das immer mehr. Ich habe tatsächlich früher eben eher wirklich mit befreundeten Musikerinnen darüber gesprochen und natürlich jetzt über Key Change nochmal einen anderen Raum gefunden. Aber es jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es mir durch diese Erfahrung mit Key Change zum Beispiel einfacher fällt, ja auch in Gesprächen mit Männern, die zum Beispiel in der Musikindustrie arbeiten, Sachen anzusprechen oder von meinen Erfahrungen, ja, meine Erfahrungen zu teilen, ohne dass ich das Gefühl habe, es wird jetzt irgendwie als super komisch subjektiv und wieder die schwierige Künstlerin wahrgenommen, die sich immer nur beschwert oder ich weiß nicht was, sondern man hat ja auch sozusagen diesen, ja, die gestärkten Schultern durch diese kollektive Erfahrung, die man gemacht hat, aber eben auch durch zum Beispiel Studien, die Key Change ja auch mit und Präparband Festival mit unterstützt haben, also wo man ja auch über dann dieses über Education, das auch durch Key Change so ein bisschen übernommen wird, das Gefühl hat, hey, das ist gar nicht, ich bin nicht der alleinige Problembär, der das immer selber irgendwie, der sich da dran reibt, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und ich glaube, je mehr das für einen selber sich auch so anfühlt und diese Rückversicherung auch durch die Key Change-Truppe, ist es jetzt so, dass ich darüber besser sprechen kann und auch eigentlich wahrscheinlich selber bisher auf offene Ohren so getroffen bin.
Das klingt doch ermutigend. Und damit, ihr Lieben, kommen wir hier auch allmählich zum Ende der dieswöchigen Ausgabe Ruhestörung. Ich bedanke mich herzlich bei Lea und Luisa für die jeweils sehr informativen und guten Gespräche und natürlich bei euch fürs Zuhören. Abonniert Ruhestörung gern, wenn euch die Themen, die Musikerinnen oder einfach alles gefällt, was ihr hier zu hören bekommt. Damit unterstützt ihr natürlich dieses Format und die darin befindlichen Inhalte und tollen MusikerInnen. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin hören wir nochmal abschließend, was bei Luisa so ansteht, die kommende Zeit und lassen uns von ihrem herrlich elegischen Deep Sea State of Mind hinaus begleiten. Macht's hübsch, tschüss.
Also ich spiele jetzt im Juli, August noch einige Shows, Sommershows, Festivalshows und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die stattfinden, weil ich jetzt im Sommer viel auf Tour war und das war eine sehr schöne Erfahrung, dass das wieder geht und wir hoffen auch, dass das Festival in Iceland, im Reykjavik, das Iceland Airways Festival im November stattfindet, wo ich mit meiner Band spielen werde. Und ansonsten bin ich fleißig am Tüfteln an neuen Sachen. Und es könnte auch sein, dass dieses Jahr noch ein kleiner Collaboration-Song rauskommt. Da gibt es noch kein konkretes Release-Datum, aber kommt bald. Und genau, und ich arbeite an eigenen neuen Sachen auch. The age of